Wie war das noch, als Anfang 2020 die Pandemie ausbrach, als wir uns an ein Leben im sogenannten Lockdown gewöhnen mussten, an ungewohnte Unsicherheiten, Zukunftsängste und Einsamkeit? Unser Leben damals hat sich in kurzer Zeit extrem verändert, eingeschränkt auf einen kleinen Radius der möglichen Kontakte und Bewegungsräume. Vieles, von dem wir glaubten, es gehöre selbstverständlich zu unserem Leben, war plötzlich unmöglich. Und niemand konnte uns sagen, wie lange diese verzweifelte Zeit dauern würde. Im Hörstück »Fühl dich umarmt« des österreichischen Hörspielmachers Andreas Jungwirth kehren all diese Empfindungen und Erfahrungen der Corona-Zeit zurück. Der Autor Andreas Jungwirth und die Schriftstellerin Theresia Mora schreiben sich seit 25 Jahren. Briefe zunächst, dann E-Mails. Allein 300 Seiten sind zwischen Pandemieausbruch und der ersten Impfung zusammengekommen. Aus diesem umfangreichen Material ist das nun folgende Hörspiel entstanden. Ein Stück über Erfahrungen in einer Krisensituation, über Ängste und Hoffnungen, Sorgen und Wünsche an eine ungewisse Zukunft.
Übel geträumt. Der Traum war so zwingend, dass ich nach dem Aufwachen meiner Mutter schreiben musste. Stimmt es? Frage ich meine Mutter.
Und woran erinnerst du dich, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? Hat mich vergangene Woche mein Klassenvorstand am Gymnasium gefragt.
Stimmt es, dass ich als Kleinkind die Woche über nicht bei dir war, sondern in einer Art Wochenkrippe in Stalinstadt, damit du einen neuen Mann finden konntest und der mich nicht sofort sah?
An mein Versagen bei der Lateinmatura erinnere ich mich.
Sag mir die Wahrheit, weil ich vielleicht den Grund für meine Angststörung gefunden habe.
Das ist über 35 Jahre her.
Diese frühe Verlassenheit.
Misstraue dir, wenn du denkst, du hast etwas gut gemacht.
Ich sei für sie gewesen, schreibt meine Mutter zurück, was Isabelle heute für mich sei. Sie hätte mich niemals irgendwo abgegeben. Ich sei bei meiner Oma gewesen, als sie wieder angefangen habe zu arbeiten.
Fußballspielen im Turnunterricht. Ich stehe da und warte. Einer nach dem anderen wird aufgerufen.
Ich glaube meiner Mutter.
Ich erinnere mich
an sämtliche Tage und Stunden, in denen ich als Kind von ihr getrennt war.
Wie der Religionslehrer den Ehering ein Fangeisen genannt hat.
Wie sehr man zu einem Kleinkind werden kann. Immer wieder. Wie man immer wieder in diese säuglingshafte Verlassenheit zurückfallen kann. Sein ganzes Leben lang. Ich beende diesen Brief, bevor ich zur Lesereise losfahre. In einer Stunde muss ich das Haus verlassen. Wir sehen uns ja bald.
Fühl dich umarmt. Hörstück nach einem Briefwechsel. Von Andreas Jungwirth.
Du in Wien. Und nach über 10 Jahren habe ich Isabelle zum ersten Mal wieder gesehen. Isabelle ist nicht dünn. Scheu ja, aber auf bezaubernde Weise. Klug. Hübsch ist sie. Hat ein wunderbares Lachen. Sie spricht anders als andere in ihrem Alter. Ich habe etwas von ihr über Mangas lernen können. Über die Manga-Welt. Was Cosplay ist. Dass sie sich mit anderen Cosplayern trifft.
Isabelle hat ja auch wieder angefangen zu essen.
Für uns bleiben wir.
Sie hat jetzt wieder ihr normales Gewicht. Dementsprechend steht sie mal jammernd vor dem Spiegel und spricht über den angeblichen Schwabbel an ihrem Bauch und ihr Gesicht sei zu rund. Aber sie ist glücklicher als noch als Klappergestell. Sie war auch in Wien sehr glücklich, dass ihr ein Erwachsener zugehört
hat. Was?
Vor einem Jahr war sie übrigens noch ein Kind.
Was ist los? Ich gehe dann mal.
Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Die ersten 10 Jahre ihres Lebens hätte ich jedes Mal sterben können vor Angst, wenn sie irgendwo ohne mich war. Heute an Munas Roman gearbeitet. In den Notizen Folgendes gefunden. Ich habe ambivalente Gefühle, wenn eine Freundin zu mir sagt, du bist ein verkleideter Prinz. Heißt, ich sei keine Frau wie andere, ich sei in Wahrheit ein Mann, eine maskuline Frau. Ja. Ich bin ein Prinz. Nur noch dazu ein Verkleideter. Der schlau und interessiert genug ist, sich zu seine wahre Identität preisgeben.
Bin ich denn verrückt?
Ja, natürlich. Neulich war ich so einsam, dass ich schrieb, warum habe ich nicht einen zweiten Vornamen, damit dieser wenigstens bei mir wäre.
Nachdem ich mich 5 Tage jeden Tag mit Muna beschäftigt habe, bin ich am Freitagabend... Mittlerweile haben sich die Schmerzen von den Muskeln auch in die Gelenke ausge...
Das ist so ein peinliches Klischee, dass man öffentlich nicht darüber reden kann, aber... Aber schreiben tut tatsächlich weh. Gestern Abend dann endlich wieder Schmerzmittel genommen.
Was soll das sein? Vielleicht werden wir irgendwann sagen, März 2020. Es ist mit einem Namen in unser Bewusstsein gekommen. Hängt an diesem Namen. Eine Stadt. Irgendwo. Und damit, dass wir bisher davon ausgegangen sind,
wieder verschwindet.
Nicht wieder weggegangen ist. Und innerhalb weniger Tage beschäftigt uns neben dem, was uns ohnehin immer beschäftigt, jetzt auch...
Übertreib's doch nicht.
Wie überleben?
Auch hier mittlerweile leeres Flugzeug. Leere U-Bahn. Leerer Alexanderplatz. Haldor schreibt mir. Er arbeitet im Homeoffice, weil er zur Risikogruppe gehöre. Seine kurze Mail beinhaltet die Aussicht auf eine Infektionsrate von 70% und 400.000 Toten in Deutschland.
Hier Schulschließungen. Betrifft meine Nichte. Der Notfallplan meiner Schwester sieht vor, private Betreuung bei Schulkameradinnen, Nachbarn, Freunden, die Homeoffice machen, bei mir. Zeitlich kein Problem, weil ich mich im letzten Augenblick entschieden habe, nicht nach Südtirol zu fahren.
Du fährst nicht?
In Italien stapeln sich Tote in den Krankenhausgängen. Militärfahrzeuge mit Leichen stehen vor Krematorien Schlange.
Mir macht das alles keine Angst. Und wenn es ganz schlimm kommt...
Kriegt er doch Angst?
Fahren wir aufs Land?
Gleichzeitig zappt Florian von Kanal zu Kanal. Immer dorthin, wo gerade ein Bericht, eine Talkrunde zur Seuche läuft. Warte mal. Warte. Warte. Geh nochmal zurück. Was denn?
And kill millions of people because we're not prepared, because we're still vulnerable.
Ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Angst, zu denen zu gehören, die sich nicht richtig geschützt haben. Angst, krank zu werden. Ins Krankenhaus zu müssen. Auf die Intensivstation. Zu ersticken.
Wer Todessatt ist, hinter sich, sage ich zu Isabel während unseres Spazierganges über den Friedhof, weil dort keine Hunde erlaubt sind. Es dafür viele Frühblüher und kaum Menschen gibt.
Sag sowas nicht, ich habe Angst vorm Tod.
In deinem Alter hatte ich auch Angst vor dem Tod.
Ja, du hast einen Großteil deines Lebens ja auch schon hinter dir.
Wir reden darüber, dass es eine Katastrophe wäre, wenn meine 69-jährige Mutter sterben würde und die Großeltern 87 und 85 überlebten.
Die würden eher sterben, indem sie vom Baum fallen.
Und wir lachen.
Das geht nicht in Zeiten einer Pandemie.
Freitag, 24. März.
Let's use this window of opportunity to really invest in prevention, to invest in control. It's time to act.
Meine Schwester fragt, was wird im Sommer sein? Wir werden sehen. Kommt Zeit, kommt Rat.
Was Besseres fällt dir nicht ein?
Ich lasse meine Schwester im Stich.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
Unsere Situation ist natürlich eine ganz andere als die deiner armen Schwester. Isabelle ist heute noch ein letztes Mal zur Schule gegangen, wo sie vermutlich darüber instruiert werden, wie das digitale Klassenzimmer funktionieren soll. Isabelle freut sich ebenso wie ich darauf, dass sie in den nächsten 5 Wochen ihre Zeit selbst einteilen kann. Ich werde an Muna arbeiten, während Isabelle an ihrem Ding arbeitet. Derweil schieben die Schwabenmütter in meinem Prenzlauer Bergumfeld Panik. Anja hat prompt die Gruppe Corona Community gegründet. Ich aus Solidarität beigetreten. 5 Minuten später wieder ausgetreten, nachdem die ersten 2 Beiträge folgenden Inhalt hatten. Noch am selben Tag um 13 Uhr würde Berlin abgeriegelt. Lasst uns einen Spaziergang mit anschließender Meditation machen. Zuvor hatte Anja Blödsinn geteilt, wonach Corona schon nach 1 Stunde zu Lungenfibrosen in 50% der Lunge führen würde. Ich hielt mich zurück und kommentierte nicht. Mir geht es wie der von Kirsten Dunst gespielten Figur im Film Melancholia. Je näher der Melancholieplanet kommt und je verzweifelter die anderen werden, umso mehr kenne ich mich aus und werde ruhiger. Interessant ist im Übrigen, wie das Wetter die Sensibilität verändert. Ein Regenband zieht über Berlin und ich werde richtig gehend wütend, wenn ich an die Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze denke, die von irgendwelchen gnadenlosen Arschlöchern dahin verfrachtet worden sind und die einer Pandemie unter ganz anderen Umständen ausgesetzt wären als jemand wie du und ich. Fuck these old assholes very much.
Fuck these old assholes very much.
Ja, okay. Aber Florian und ich fahren ins Haus am Kollmannsberg. Am Weg hin ist die Autobahn leer. Als würden wir was Verbotenes tun.
Es wäre wohl eine Seuche ausgebrochen.
Aber müssten da nicht alle auf der Flucht
sein?
Vielleicht
sind ja schon alle weg und wir sind die Letzten.
Wir lachen. Auf der Rückfahrt dasselbe. Und es folgten Tage, Wochen in Wien, an denen auch wir kaum aus dem Haus gehen. Since the epidemic, things have changed. I have never lived healthier before. I'm irritated because I feel very comfortable. Living with social distancing and in isolation. Does it correspond to my personality? My sister sued me a man with skulls on it. My niece dressed up as a pirate for carnival. There was material left.
Ich sehe meine Marokko-Bilder und Notizen durch. Sie stammen von Florians und meiner letzten Reise Anfang 2019. Kurz bevor wir losgefahren sind, wurden zwei Touristinnen im Atlas ermordet. Diese Reise als Rahmen für eine Erzählung. Es soll kein Krimi werden. Wobei ich auf die Toten nicht verzichten will. Was könnten die Morde mit meinen Protagonisten zu tun haben? Ich weiß ja nicht einmal, wer meine Protagonisten sind.
Seit 6 Wochen sitze ich mehr oder weniger an einem Tisch mit Isabelle. Sie macht was für die Schule, ich versuche Munas Roman zu schreiben. Immer noch ist er schwach, mit einzelnen guten Szenen darin. Aber noch ohne richtigen Fokus und ohne gute Erzählweise. Und ich verachte leider meine weibliche Hauptfigur immer noch ein wenig für ihre Schwäche. Aber ebenso habe ich Probleme, und zwar größere, mit der männlichen Hauptfigur, weil mir die Ausübung körperlicher Gewalt so unverständlich ist. Ich muss nachdenken.
Nach 6 Wochen Homeoffice kehrt Florian ins Büro zurück. Und schon vermisse ich ihn. Vermisse die kurzen Gespräche zwischendurch. Dialoge, die weiterführen, versanden. Das, was man unbedingt sagen muss, was man aus Gewohnheit sagt, um den Alltag zu organisieren. Jetzt ist alles wieder vor. Florian kommt erst spät abends vom Büro nach Hause. Ich warte mit Essen auf ihn, egal wie spät es wird.
Irgendwann wirst du mir das zum Vorwurf machen.
Ich habe mir genommen, an mich gerissen, was mir leicht fällt.
Entschuldige,
und
aber...
entweder deine Rolle wird dir zugeteilt oder du nimmst sie dir.
Die Entscheidung, Dinge klaglos zu machen.
Ich nehme mir und überlasse Florian
du vielleicht
Reiseplanungen beispielsweise.
Für dich in Anspruch nehmen.
Dazu bin ich nicht in der Lage, Florian schon.
Weil du alles davon tatsächlich freiwillig tust. Und weil es dich ja nichts hindert, was du für dein persönliches Vorankommen, Glück, Gesundheit etc. brauchst.
Ich gehe laufen. Während des Laufens fallen mir Sätze ein, die Florian und ich in Marokko gesagt haben, in der Wüste unter dem Sternenhimmel. Ich hab jetzt dich. Du bist es, der mir gut tut. Bevor ich dich getroffen habe, habe ich immer gehofft, dass ich einmal jemanden treffe wie dich.
Warum bin ich es?
Jemand wie du kannst nur du sein. Jemand, der sagt, Sterne sind kein Wunder. Jemand, der es sagt, wie du es sagst.
Darf ich noch etwas sagen?
Natürlich.
Ich weiß nicht, ob man das fragen kann.
Frag einfach.
Warum tue ich dir gut?
Du zwingst mich, über mich nachzudenken.
Ich bin traurig. Ich muss mit jemandem reden. Ich bin heute möglicherweise deswegen so am Rand des Nervenzusammenbruchs,
weil ich in der Nacht nicht geschlafen habe. Ich denke die ganze Zeit an die geschlossenen Grenzen. Und ich glaube, ich erlebe hier gerade ein Emigrantentrauma, das ich ja nicht zu haben brauchte, denn ich konnte immer nach Ungarn reisen, seitdem ich von dort weg bin. Wie auch an jeden anderen Ort, an den ich unbedingt wollte. Doch nun befinde ich mich in der Situation wie echte Exilanten, die nicht zurück können. Als wäre man für immer abgeschnitten von dem Land, in dem man nicht leben konnte, das man aber dennoch als Teil seiner selbst begreift. In Wahrheit ist die Situation so, dass ich mit meinem ungarischen Pass durchaus einreisen könnte. Vielleicht müsste ich in Quarantäne, aber ich dürfte. Aber René und Isabel dürfen es nicht. Und wie soll ich nach Ungarn, wenn Isabel nicht darf? Das würde ihr kleines Herz brechen. Ich bin übrigens dafür, dass René und Isabel beim Mörbisch illegal über die Grenze gehen. Ich würde es tun. Mir scheint, Mann und Kind haben Angst, vor allem Isabel. Meine bisherigen Versuche, meiner Tochter ein Minimum an Rebellentum einzuimpfen, sind gescheitert. Nichtsdestotrotz habe ich Pläne ausgearbeitet, die zum Einsatz kommen würden, sollten die Grenzen zubleiben. Du spielst dabei auch eine Rolle. Denn wenn es uns gelingt, René und Isabel in den Grenzbereich zu bringen, dorthin, wo man normalerweise über die grüne Grenze kann, auch wenn das natürlich auch dann nicht erlaubt ist, aber in Friedenszeiten wird darüber hinweggesehen. Falls das scheitert, müsstest du sie von Wien aus unterstützen, bis ich sie abholen und wieder nach Hause bringen kann.
Heuer kein Hotel, keine Strandliege, kein Meer. Super. Florian beschwert sich, dass das kein richtiger Urlaub sei. Aber dann nehmen wir das, was da ist. Berge sind da.
Sterne sind kein Wunder.
Wenn du es so sagst, klingt das... Der Plan. 9 Trainingsberge, zum Schluss der Traunstein. Der höchste und gefährlichste Berg in der Gegend. Mindestens 1 tödliches Unglück pro Jahr.
Mein Cityrad, mit dem ich in Berlin das Gefühl habe, mit wenig Anstrengung zu fliegen, scheint hier ganz sogar aus Blei zu bestehen und rollt von alleine nicht mal 1 Meter.
Seit dem 28. Juni, also in Vetter, Rakosch. Jetzt sitzen wir im großen Wohnzimmer am wackeligen Plastikgartentisch. Der eigentliche Plan war, diese 5,5 Wochen in Ungarn als eine Art Kur aufzufassen.
Oh Gott. Gestern 2-mal meine Gedärme ausgespuckt, um die Hügel Richtung Mörbisch zu bewältigen, um dort ein Schiff zu besteigen, um auch etwas vom See zu sehen.
Zehn Tage später? Es ziehen Regenwolken auf. Wind fegt über Felsen und Latschen.
Was schön ist, natürlich, die Natur. Wenn zum Beispiel der Wald zu dröhnen anfängt, als Ankündigung eines Windes, der noch gar nicht hier angekommen ist. Immer dröhnt es erst. Erst mit einiger Verspätung kommt der Wind aus dem Wald. Und dann, noch später, eventuell auch der Regen.
Ich bleibe stehen und sage, ich gehe nicht weiter.
Du wirst sehen, das Wetter verzieht sich.
Florian will nicht umkehren.
Was für eine Niederlage.
Sagt er, nachdem wir doch umgekehrt sind.
Wenn wir schon den Karsberg nicht gemacht haben, dann machen wir aber jetzt den Traunstein.
Alles andere wäre...
eine Niederlage.
Und ich gebe nach. Langsam. Fuß. Vor. Fuß. Ich finde meinen Rhythmus. Immer trittsicher. Nur manchmal außer Atem. Und dann, am Gipfel des Traunsteins angekommen, blicke ich den steilen Abgrund hinunter. Und dann breche ich in Tränen aus. Und Florian
dich in die Arme.
Ansonsten? Ich freue mich, nicht an Mona schreiben zu müssen. Aber ich denke darüber nach. Ich glaube, ich muss das Konzept ändern. Weg vom Epischen. Erst passiert das, dann das, als sie 17 war, als sie 35 war. Ich sollte mich auf das Thema konzentrieren, auf den Missbrauch. Obwohl mein ursprünglicher Gedanke ja war, zu zeigen, auch missbrauchte Personen haben ein Leben, ein Vorher, ein Nachher, ein Außerhalb und auch im Währenddessen gibt es Entscheidungsmöglichkeiten. Besonders bei einer gebildeten Person wie meiner Hauptfigur. Ich kann keine von ihrem Milieu schon vorgeschädigte, arme, ungebildete Frau als Hauptfigur nehmen. Die Gefahr von Elendsporno wäre zu groß. Es reicht schon, dass Mona keine Familie hat, keine Karriere und kein Geld. Wobei die Rolle der Familie in solchen Geschichten interessant sein könnte. Wenn ich die Mutter nicht sterben lasse, sondern sie lediglich als nicht zu gebrauchende Alkoholikerin existieren lasse, die sich über Männer definiert und keinerlei brauchbaren Ratschlag in so einer Situation geben kann. Als ob Frauen in solchen Beziehungen auf Ratschläge hören würden. Siehst du? Gut, dass ich dir schreibe. Der Gedanke, die Mutter am Leben zu lassen, ist mir bis jetzt noch gar nicht gekommen.
»24. August. Zurück in Wien. Am Schreibtisch liegen die ersten Skizzen für das Marokko-Hörspiel. Meine Helden, zwei Männer, ein Paar Mitte 40, David und Stefan, die seit einem Jahr zusammen und einander noch nicht sicher sind, ein Bühnenbildner und ein Wirtschaftler, haben ein Auto plus Fahrer gemietet, lassen keinen Tourischeiß aus. Eine Nacht in der Wüste, Kamelreiten, aber die Reise verläuft anders als geplant.« Khalifa, der Fahrer, lässt sie in der Wüste sitzen. Warum?
Wieder in Berlin.
Einsteigen.
Noch langsam im Kopf vom Urlaub. Überfordert von der Rückkehr in die Stadt. Und ich bin einsam. Ich bin einsam, weil der Kontakt zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts offenbar doch eine wichtigere Rolle für mich gespielt hat, als ich es wusste. Aber vor allem bin ich einsam, weil René und Isabelle unerreichbar sind. Das Mädchen, das ich liebe, redet nicht mit mir.
Das stimmt nicht.
Diese beiden Dinge fragt sie mich immer wieder.
Bin ich dünn genug?
Und?
Bist du sauer auf mich?
René wandert derweil über Gletscher in der Schweiz.
Die Fenster sind offen. Mit geschlossenen Augen lausche ich auf den Verkehr, der entlang des Kanals braust. Ich höre die Krähen auf der Platane vor dem Haus. Lasse die vergangenen Wochen vorbeiziehen, um etwas zu finden, von dem es sich zu erzählen lohnt. Plötzlich ein Geräusch. Ein Knall, dessen Ursache ich nicht zuordnen kann. Die Krähen flattern auf in Marokko. Dort, wo David anders als geplant an einer Straßenkreuzung von Khalifa verlangt, Richtung Imhil abzubiegen. Khalifa weigert sich. Was David in Imhil sucht, kann er nicht sagen. Er folgt seinem Instinkt. Stefan, David, Khalifa. Jeder gegen jeden. Die Stimmung am Nullpunkt. Und jetzt? Weiß ich nicht. Eines ist sicher. David muss an den Ort, wo die Morde passiert sind, sonst hätte ich mir ja die Mühe ersparen können, die beiden an die Straßenkreuzung zu bringen.
Der letzte Tag des Septembers. Ich habe in den vergangenen Wochen am Roman gearbeitet, hauptsächlich am Ablauf. Seit gestern denke ich, er steht jetzt.
Und plötzlich großer Schmerz im Hals. Und als steckte eine Melone dort fest. Keine Luft mehr bekommen. Stürze aus dem Bad. Hole pfeifend, rasselnd, unter Anstrengung und Schmerzen Luft. Sage René, was los ist. Er sitzt auf dem Sofa wie betäubt. Versteht nicht, was ich will. Ich die Treppe hinunter. Mir wird schwarz vor Augen. So kann ich meine Medizin nicht suchen. Ich knie mich vors Bett und versuche, meinen Atem zu beruhigen. René kommt hinterher und fragt, ob er das Fenster aufmachen soll. Ich sage ja. Er versteht nicht. Ich muss noch zweimal ja hervorwürgen, dann öffnet er das Fenster. Aber das hilft nicht. Ich sage, er solle mein Medikament suchen. Er weiß nicht wo. Ich stehe selbst auf, gehe zum Medizinschrank, hole die Schachtel hervor. Schaffe es nicht, die Tablette aus der Hülle zu lösen. Ich gebe sie ihm und bitte ihn, die Tablette herauszuholen. Er, was er machen soll. Ich noch einmal, die Pille. Er, ob er mir ein Glas Wasser? Nein. Es sind Schmelztabletten. Er fummelt die Tablette aus der Folie. Ich halte die Hand auf. Er, was soll ich machen? Ich entreiße ihm die Tablette und lege sie mir auf die Zunge. 20 Minuten, bis sie wirkt. Das alles ist vor über einer Woche passiert. Heute an diesem Vormittag des 30. September, während ich dir von all dem schreibe, habe ich beschlossen, ich fahre mit Isabelle und René nach Thüringen und hole die Recherchen nach, die ich pandemiebedingt absagen musste. Und von dort aus dann mit dem Zug nach St. Pölten.
Florian hat manchmal Lösungen. Gute. Vielleicht weiß er, wenn David im Atlas an die Stelle kommt, wo die beiden Touristinnen umgebracht worden sind.
Ich habe mir was anderes erwartet. Wer sind wir füreinander? Weißt du das nicht?
Die. Stefan und David. Man kann einen anderen Menschen nie ganz kennen. Aber man kann Vertrauen haben.
Aber wenn du über die Unmöglichkeit schreibst, Vertrauen zu haben, wie soll ich dann Vertrauen zu dir haben?
Aber ich schreibe nicht über die Unmöglichkeit.
Worüber schreibst du denn?
Alles, was ich von jetzt an sage, wird er gegen mich verwenden.
Jeder wird denken, das sind wir.
Je länger sich das Gespräch im Kreis dreht, umso mehr erodiert mein Vertrauen in den Text. Vielleicht hast du recht. Vielleicht bin ich mir selbst auf den Leim gegangen. Vielleicht fehlt mir die Distanz. Vielleicht taugt das alles nichts.
Das zu sagen, dafür bist du zu alt.
Du weißt, dass er nicht recht hat. Man wird dafür leider nie zu alt.
Ich fürchte, etwas zwischen Florian und mir könnte zerbrochen sein. Nach den Jahren, die wir zusammen sind, fürchte ich zum ersten Mal, ich könnte ihn verlieren. Und wenn ich ihn verliere, dann hätte ich nichts mehr. Aber wenn ich nichts mehr... Aber wenn nichts mehr... Aber wenn ich nichts mehr hätte, wäre ich auch befreit von allem. Ich wäre nur noch da. Ich lese in deinen Briefen. Stoße auf eine Passage über Isabel.
Es wird immer alles anstrengend sein. Mein ganzes Leben lang.
Ich sagte ihr, dass das Gymnasium tatsächlich sehr anstrengend ist. Aber das Studium schon leichter. Und in deinen 20ern und 30ern wirst du eine blühende junge Frau sein. Mit viel Energie und Lebenshunger. Du wirst die Welt genießen können. Sie nickt. Ihre Augen leuchten ein wenig Hoffnung ist da. Aber ich sehe auch, dass sie sich nicht traut.
Und danach?
Ein paar Tage später fahre ich zu deiner Lesung im Theater in St. Pölten. Während ich dir zuhöre, denke ich, wie weit sie ist.
Du weißt, dass es Blödsinn ist. Ich werde... zum Beispiel nie ein Hörspiel schreiben, das wirklich eins ist. Und heißt bei einem Autorenporträt in St. Pölten aufzutreten, weit zu sein? Nicht, dass ich meine Lage herunterspielen will. Da
Tatsache ist, dass man mir seit Jahren Vorschüsse zahlt, die ich noch nie eingespielt habe und auch nie einspielen werde.
Nicht Vorschüsse, Honorare, Übersetzungen oder Auftrittsorte. Ich meine, was du kannst.
Wir also in der Mitte unserer Karrieren. In ganz komfortablen Positionen. Also in nicht zu extremen, in die eine oder in die andere Richtung, sodass uns das keine Kraft zu rauben braucht. Wobei ich manchmal denke und zu René auch sage, ich war auf ein möglichst langweiliges bürgerliches Leben aus, weil man so ruhiger schreiben kann und es auch für Isabelle entspannter ist. Nur manchmal wird es mir dann doch zu langweilig. Und ich mache mir Sorgen. Und nicht um Isabelle, sondern ums Schreiben. Lass dich nicht durcheinander bringen. Schon als du es zum ersten Mal erwähnt hast, als es nur eine Skizze in einem deiner Briefe war, da wusste ich, dass das Marokko-Stück etwas sehr Interessantes werden kann.
Zweiter November. Über das Marokko-Stück haben wir nicht mehr gesprochen. Es ist erstaunlich warm an diesem Abend. Kurz vor der Stadtgrenze hören wir im Verkehrsfunk, der Schwedenplatz sei gesperrt. Wir mussten aber über eine der Brücken, die den ersten und zweiten Bezirk verbinden, fahren nah an Sperrungen vorbei, Signalhörner, Blaulicht. Zu Hause sehen wir Terror, Tote, Verletzte. Bis in die Nacht hinein vor der Glotze. Als du im Frühjahr in Wien warst, sind wir nach deiner Lesung alle zusammen noch ins Salzamt, wo Isabel mir Mangas erklärt hat. Eine aus Deutschland stammende Studentin an der Kunstakademie, die in diesem Lokal gejobbt hat, wurde von Kuitim Fesolay erschossen, unmittelbar vor dem Lokal. Ich gehe wieder einmal den ganzen Tag nicht aus dem Haus.
Du musst dorthin.
Wohin?
Vielleicht weißt du dann, was David an diesem Ort findet, an dem die Touristinnen ermordet worden sind.
Eine Woche später ein Spaziergang, der wie zufällig an den Tatort des 2. November führt. Und dann stehe ich da, sehe in die tanzenden Flammen der vielen Kerzen.
Neulich im Übrigen habe ich darauf bestanden, unserem asthmakranken Freund Haldor meine beiden Scherzgeschenke zu Weihnachten auf den Fußabtreter zu legen. Haldor allerdings, der seit April nicht mehr auf der Straße war und niemanden in Person getroffen hat, weigerte sich, sich mit uns zu treffen. Aber wir haben uns über sein offenes Fenster zugerufen. Durchhalten, rief ich. Ihr Asthmatiker seid in Gruppe 3 dran. Worauf Haldor? Ach, Asthma bringt nichts, aber die Adipositas bringt uns sogar in Gruppe 2. Und wir lachten dort in der Eiseskälte. Geimpft werde ich jedenfalls auch im Sommer noch nicht sein, da ich in die 6. von 6 Impfgruppen gehöre. Am 3. Januar. Die zu Walzermusik bei der offenen Flugzeugtür hereintanzenden Schneeflocken. Dass man überall 1,50 Meter Abstand halten soll. Außer natürlich im engen Economy-Bereich einer Dash 8400. Und die Krönung, weswegen ich mich dazu entschloss, überhaupt diese Aufzeichnungen zu beginnen? 3 späte Passagiere, die im Schneefall über die Landebahn hetzen und anschließend vollkommen orientierungslos im Business-Bereich des Flugzeugs ihre Plätze nicht finden und sich auch nicht beeilen, sie zu finden. All dies zu Walzermusik. Als der Zug auf Schopron zurollt, sind wir nur noch zu zweit an Bord. Ein einzelner Polizist an der Treppe vom Bahnsteig. Ich zeige ihm meinen zusammengeklappten ungarischen Pass. Der Polizist nickt.
Während du ohne René und Isabel in Ungarn warst, war ich ohne Florian im Haus am Kolmansberg. Habe 4 Tage am Marokko-Manuskript gearbeitet. Und dann auch noch die halbe Nacht darüber nachgedacht. Schließlich die Marokko-Datei geschlossen. Erneut einer dieser überraschend warmen Tage. Ich fege die Terrasse, schaue in die blattlosen Zweige der wild wuchernden Sträucher zwischen den 30 Meter hohen Fichten. Und dann plötzlich schneit es.
Schneeflocken. Eher wenig als viel, eher klein als groß. Der Schnee ist wieder geschmolzen. Ein Gang durch den Wald. Wenn man bei Schneeschmelze neben dem Wald spazieren geht, dann hört sich der Wald an, als würde es in ihm regnen. Während es auf dem Weg, auf dem man geht, nicht regnet. Schmelzwasserbäche zwischen Kalksteinen. Groll auf die, die mit ihren Geländewagen die Waldwege umflügen. Später habe ich mich verlaufen, einen Trampelpfad gefunden. Er war mit jeansblauen Stofffetzen markiert. Als wären hier noch Schmuggler und Wilderer unterwegs.
Meine Schwester ruft an und berichtet, sie als Angestellte in einem Pflegeheim habe bereits ihre erste Impfdosis bekommen. Angesichts der Impffortschritte übt sich der Kanzler im Pathos. Es war ein noch nie dagewesenes Jahr. Und es war ein Jahr, das uns schon bisher sehr viel abverlangt hat. Und weiter? Aber die gute Nachricht ist, es gibt schön langsam Licht am Ende des Tunnels.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Corona-Krise kürzer andauern wird, als viele Experten ursprünglich zu Beginn der Pandemie vorhergesagt haben.
Meine Schwester sagt, dann fahre ich mit meiner Tochter Oster nach Venedig.
Und ich würde sagen, zusammengefasst kann man durchaus davon ausgehen, dass es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich ist, dass der nächste Sommer schon wieder ein normaler werden kann. Und ich sage dazu, auch werden soll.
Reisen geht offenbar bald wieder.
Und warum tun wir es dann nicht?
Das ist mein Stichwort. Ich beende das Telefonat, gehe ins Haus, öffne den Laptop und schicke das Marokko-Hörspiel an die Redaktion. 4 Tage später ruft der Regisseur des Marokko-Stücks an. Er sei überzeugt, der Anfang sei immer noch zu groß, er bedeutet zu viel. Außerdem wünscht er sich für den Schluss eine Überraschung.
Es ist der 2. April. Es gab also einen Februar, einen März. Meine Oma hat angefangen, Gemüsebeete für meinen Bedarf im Sommer anzulegen. Meine Oma berichtet bei jedem Videotelefonat, dass die Leute jedes Mal erstaunt sind, wenn sie sie noch lebend und im Garten arbeitend sehen. Als wäre sie ein Wunder der Natur. Aber vielleicht ist sie nur so empfindlich, weil sie selbst Angst vor den 90 hat, sagt sie. Den unvorstellbaren 90. Für mich ist es unvorstellbar, wie ich mit diesem zerfallenen Körper auch nur 30 weitere Jahre bis 80 durchhalten soll. Außerdem habe ich herausgefunden, dass Pflanzenköller auch ins Haus liefert und habe Erdbeeren, Blutampfer, Eukalyptus und Zwerghimbeere für den Balkon geordert. Die Hälfte da, eingepflanzt.
Zur gleichen Zeit hier am Haus am Kollmannsberg. In der Hirschtrophäe über dem Tisch auf der Terrasse baut ein Vogel sein Nest. Während ich das schreibe, sehe ich den Vogel hinein und herausschlüpfen. Moos im Schnabel, das er auf der Wiese findet. 3 Tage später, ein Unwetter. 7 Zentimeter große Hagelkörner, 40 Zentimeter Hagelschicht. Schneepflüge fahren aus, hunderte Feuerwehreinsätze, 23 Millionen Hagelschäden für die Bauern. Ich schaue nach den Vögeln. Die Jungen. Die Jungen sind noch da. Aber die Mutter sehe ich den ganzen Tag nicht.
30. April. Gestern aus heiterem Himmel die Bestätigung eines Impftermins beim HNO für diese Woche Freitag, den 14. Hieße, ich würde am 25. Juni die 2. Impfung bekommen, hoffentlich keine großen Impfreaktionen haben, sodass wir 2 Tage später wie geplant nach Ungarn fahren könnten. Und nach 2 Wochen dort würde ich als voll geimpft gelten. Dann die Impfung. Schmerzen, Fieber und vor allen Dingen Tennisball große Schwellungen unter den Armen. Meine Mutter schiebt Panik. Ich sage ihr genervt, das ist ja wohl die Aufgabe der Lymphdrüsen.
18. Mai. Ich jetzt auch erst geimpft. Keinerlei Reaktionen. Viel ängstlicher als der Impfung sah ich aber ohnehin der Umsetzung des Marokko-Hörspiels entgegen.
Die Geschichte hält über die 75 Minuten. Die Sounds sind gut. Die Überraschung am Schluss funktioniert. Nur in einem Punkt wäre ich als Regisseur konsequenter gewesen. Hätte alle naturalistischen Geräusche, die von den Protagonisten verursacht wurden, gestrichen. Es wären nur Geräusche zu hören gewesen, die auf sie eindringen. Straßenlärm, Kamele etc. Nicht solche, die sie selbst verursachen. Schritte, Türschläge etc. Florian ist versöhnlicher als an dem Abend, an dem ich ihm aus dem Manuskript vorgelesen habe, meint aber...
Das Ganze ist zu skizzenhaft erzählt. Das ist zu viel zwischen den Zeilen.
Ich habe es mir daraufhin nochmals angehört. Ich kann hören, was zwischen den Zeilen steht.
Aber du bist es auch gewesen, der diese Dinge nicht geschrieben hat.
Lieber Andreas, gestern am 27. Juli war der bis jetzt glücklichste Tag seit langem. Im Strandbad Alte Donau gewesen. Allein. Also ohne die ständige Verhandlung, Erklärung, Motivation, Rechtfertigung etc. Ich habe zahlreiche Notizen für Muna gemacht und tatsächlich auch erzählerische Lösungen für manche Punkte gefunden. Es passiert viel zu viel, auch in den Wien-Kapiteln. Selbst dieser Mini-Aufenthalt hat schon geholfen, das richtige Tempo an der einen oder anderen Stelle zu finden. Zusammengefasst, ich könnte mein Leben dort verbringen. Hinter diesen alten Bäumen, in diesem Gras, in diesem Wasser. Mit diesen alten Leuten, mit ihren Kabinen, Campingtischen, mit mitgebrachtem Essen und Kartenspielen. Den vorbeiziehenden kleinen Booten, den Mähbooten, den Leuten auf dem gegenüberliegenden Ufer, wo man offenbar ohne Eintritt zu zahlen ins Wasser kann.
Und was, wenn du tatsächlich einfach dort geblieben wärst? Nur 3 U-Bahn-Stationen von mir entfernt. Hätten wir uns dort getroffen? Hätte ich ab und zu vorbeigeschaut? Und du immer dort, wenn ich komme? Mit dir unter den alten Bäumen gesessen in diesem Gras? Wäre ich mit dir in diesem Wasser geschwommen? Hätten wir einfach weiter einander Briefe geschrieben? Oder nie wieder, weil wir uns in der Nähe wüssten und hätten uns trotzdem nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Man hatte ja das Vertrauen, einander nicht zu verlieren, aber natürlich kann man sich trotzdem verlieren.
Ich schaue in mich.
Und empfinde exakt das Gleiche.
Ich weiß, dass man sich auf mich verlassen kann, aber auch...
Dass ich durch eine einzige Sache wegbrechen und blockieren kann.
Und ebenso, dass man sich auf dich verlassen kann.
Aber auch du kannst verstummen und keinen Kontakt mehr finden.
Isabel ist jetzt auch endlich dran mit Impfen. Und dann hoffen wir einfach, dass wir dem Druck standhalten, bis wieder Ferien sind. Und dass wir dann wieder nach Ungarn fahren dürfen. Und dass niemand, den wir lieben, schwer erkrankt oder stirbt. Das ist im Grunde alles.
Fühl dich umarmt. Hörstück nach einem Briefwechsel. Von Andreas Jungwirth. Sie... Bibiana Beglau, er, Christoph Luser, Tochter, Maresi Riegner, Mann, Dominik Warta. Dramaturgie und Klangkomposition, Stefan Weber. Tontechnik, Manuel Radinger und Anna Kunzio. Regieassistenz, Daniela Gassner. Redaktion, Kurt Reisnecker. Regie, Andreas Jungwirth.
Während der nächsten Tage will ich prüfen, ob sich aus den Hunderten von Seiten unseres Briefverkehrs der letzten Jahre tatsächlich ein neues Hörstück bauen lässt. Wie das Material zu handhaben ist. Wie viele Freiheiten ich mir gönne, etc.
Ich habe vergessen, was wir vereinbart haben.
Man müsste sich vor allem einen Rahmen setzen, der überschaubar ist.
Na, vielleicht können wir ja mal schauen, ob wir einen Meilenstein unserer Bekanntschaft ausmachen können. Wir kennen uns seit dem Open Mic 1997. 20 Jahre später wäre 2018. Oh, ich weiß nicht.
Vielleicht haben wir ja bereits angefangen.
Produktion Österreichischer Rundfunk 2023.